Wer sich im deutschsprachigen Raum mit Kryptowährungen auseinandersetzt, kommt an Mirko Rexig nicht vorbei. Mit Bitcoin2Go steht Mirko hinter einem der bekanntesten deutschen Krypto-YouTube-Kanälen. Als Krypto-Influencer und Podcaster bereitet er dort regelmäßig Marktupdates und Analysen für Krypto-Enthusiasten vor. Ja, heute ist er zu Gast im BTC Echo Experts Podcast und ich freue mich sehr darauf. Wir wollen mit Mirko über seine Bitcoin-Prognosen für dieses Jahr sprechen. Wann kommt denn der Kryptomarkt endlich mal aus dem Winterschlaf? Wird 2026 ein positives Jahr für Bitcoin oder so wie letztes Jahr eher boring? Das erfahrt ihr in dieser Folge.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Experts, deinem Interview-Podcast aus der Kryptoszene. Wir sprechen mit führenden Branchenexpertinnen und Experten, stellen Fragen zu ihren Fachgebieten und liefern dir Antworten und Insights, die dich selbst zum Experten machen. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Die Aussagen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung dar. Es handelt sich um die persönlichen Einschätzungen unserer Gäste und unserer Redakteurinnen und Redakteure. Wir wünschen dir viel Spaß mit dem Interview. Los geht's.
Mein Name ist David Scheider und ich sage herzlich willkommen, Mirko Rexig.
Ja, hi. Erstmal schön, dass ich da sein darf. Ich bin sehr gespannt, wo uns dieses Gespräch hinführen wird. Prognose ist immer so ein schwieriges Wort. Ich gucke mal, dass wir es auch vernünftig einordnen können. Ich hatte letztens noch ein Video dazu gemacht, über 50 Minuten. Also kann ein langer Nachmittag hier werden.
Sehr gut, wir haben ja auch Zeit. Ja, Mirko, dein erstes Investment hast du so vor 20 Jahren, habe ich gesehen, im Alter von 14 Jahren am Aktienmarkt getätigt. Ganz ehrlich, mit 14 Jahren habe ich Kickflips im Skatepark geübt. Woher kam denn damals schon dieses Interesse an Finanzen?
Ich weiß nicht. Irgendwie liegt es mir im Blut, obwohl in der Familie gar nicht sowas verwurzelt ist bei uns. Ich habe als kleines Kind, das hat mir meine Oma immer erzählt, ich hoffe, die Geschichte ist wahr, in meinem Blumenladen vorbeigeschaut und hatte immer so ein Taschentuch dabei mit Kleingeld und habe immer gesagt, so Geld muss man haben. So hört sich erstmal, was ein Scheiß-Statement. So fand ich aber gut, dass meine Oma mir das erzählt hat. Irgendwie hat mich das von da an geprägt und es hat mich immer interessiert, okay, was kann man machen? Hatte mein erstes kleines Business mit dem Flohmarkt und dann der große Durchbruch, in Anführungsstrichen tatsächlich mit der ersten Aktieninvestition. Die war dann aber mit 15 tatsächlich. Mit 14 habe ich so angefangen, mich dann dafür zu interessieren. Das erste und einzige Buch gelesen, das war von Costolani. Und mein Opa, der hatte damals, das war wirklich, ich bin oldschool, ja, so richtiger Investment-Senior, der hatte damals immer den Fernseher an mit NTV und dann halt die Börsenkurse über den Teletext. Ja, und ich dachte so, was ist das? Rot, grün, was passiert da? Dann hat er nur so gesagt, ja, das ist die Börse, da kann man mit Geld verdienen. Und ich so, das hört sich super an. Wie mache ich das? Und da habe ich angefangen. Und tatsächlich war mein erstes Investment direkt die Nadel im Arm, nämlich super erfolgreich. Ich hatte 100 Euro zusammengekratzt oder 100 Mark. Nee, es waren Euro, glaube ich schon. Ja, Euro war es, klar. Und dann wurden da 4.500 draus und ich dachte so mit 15, 16, ich bin der Coolste. Hat sich dann bestätigt, dass ich es nicht bin, habe natürlich alles danach verloren. Aber ich bin dran geblieben, Bankausbildung gemacht. Ich könnte jetzt mein ganzes Leben runterrattern. Ist auf jeden Fall ein spannender Weg, der mich hierhin geführt hat, dass wir heute darüber sprechen und man mich als Expertin nennen darf.
Ja, sehr schöne Geschichte, vor allem mit dem Teletext. Ich erinnere mich da auch noch gut dran, dass der vor allem bei meinen Großeltern auf dem Fernseher lief. Bisschen vor unserer Generation auf jeden Fall. Ich nehme an, damals war es noch nicht Bitcoin, in das du investiert hast. Das war zu lange her. Aber was war denn, also beziehungsweise wann kam dieses Interesse für Bitcoin oder wann war sogar dein erstes Investment in Bitcoin?
Also ich könnte mich eigentlich noch ohrfeigen. Ich meine, jeder hat da seine Bitcoin-Geschichten. Ne? Ich habe im Freundeskreis Leute, die haben im Darknet sich Drogen gekauft, viele Bitcoin gehabt und natürlich eine gute Zeit verlebt. Ich glaube, war auch gut. Geld kann man ausgeben oder halt investieren. Man hat sich fürs Ausgeben entschieden. Bei mir war es dann damals so, ich bin im Studium immer wieder drüber gestolpert. Es war immer wieder ein Thema. Und ich hatte, und das ist wirklich meine Pain-Story, ich hatte PayPal-Aktien und ich war auch einer mit der ersten PayPal-Nutzer gefühlt überhaupt. Und für mich war klar, das ist ein Zahlungssystem, das ist super einfach, sich Geld zuzusenden. Ich muss alle überzeugen. Es hat, weiß nicht, ich glaube, 10 Jahre gedauert, bis ich endlich den gesamten Freundeskreis zu PayPal bekommen habe. Und irgendwo dazwischen ist mir Bitcoin begegnet. Und ich habe schon verstanden, das ist ein Zahlungssystem. Die Aktieninvestition in PayPal lief jetzt nicht ganz so gut, also am Anfang ja, danach dann ein bisschen schlechter. Und ich hatte einfach keine Lust, diesen Schmerz nochmal durchzuleben. Leute davon zu überzeugen, jetzt habe ich dann doch YouTube gemacht, ist die long story short, davon zu überzeugen, dass das ein gutes Zahlungssystem sein kann und dass es eine Daseinsberechtigung hat. Ich habe es als Investment gar nicht ernst genommen, obwohl die Kursbewegungen ja so krass waren. Und dann bin ich aber glücklicherweise 2016 in Prag, habe ich ein Auslandssemester gemacht, gezwungen worden, mich nochmal damit auseinanderzusetzen, weil eine Freundin brauchte einen Vortrag. Die hatte was in der Uni, was sie vorstellen musste und sie meinte, es geht um Geld, du kennst dich doch aus. Ja, was denn Bitcoin? Ich so, Okay, ich gucke es mir nochmal an, habe die Präsentation mit vorbereitet und ja, war begeistert. Habe danach meine Masterarbeit drüber geschrieben, über das Thema digitale Assets auf der Blockchain. Das war tatsächlich schon damals dann noch vor den NFTs, dass ich schon über genau das Thema gesprochen habe. Habe dann auch Berater in dem Bereich gemacht. Also du merkst, ich hole lang aus, weil es gibt so viele Nebenstories. Das war dann meine erste Investition auch, 2016. Und seitdem mal verkauft. Ich muss sagen, einen Swing Trade, einen größeren habe ich gemacht bei Bitcoin, aber ich bin eigentlich Urhodler, habe einen Sparplan seitdem laufen, also erst händisch, danach ging es ja auch automatisiert. Ja, und bin happy, dass ich das gemacht habe.
Mittlerweile machst du es ja auch nicht nur hobbymäßig, sondern beruflich. Gab es da diesen einen Moment, wo du gedacht hast, krass, das Thema reizt mich jetzt so sehr, ich muss das einfach 24/7, ich muss in dem Markt sein, ich muss mich selbstständig machen damit vielleicht?
Ja, so Selbstständigkeit war erst kein Thema, obwohl ich das eigentlich schon immer im Blut hatte. Ich habe ja gerade schon mal von meinem ersten Business, dem Flohmarkt, von meinem Blumenladen von meiner Oma erzählt. Und ich habe erst als Berater angefangen. Das lief parallel dann zu meiner Masterarbeit. Ich brauchte nämlich Experten und habe da welche kennengelernt. Das war in Köln, hatte ich studiert. Und das hat mich einfach begeistert. Okay, was kann man da alles so machen? Und eine Beratertätigkeit war dann für mich erstmal so, okay, da kann man viel lernen, da kann man viel erleben, mache ich. Ich war tatsächlich in Deutschland weltweit unterwegs, tatsächlich auch mal über die Grenzen hinaus und war bei Daimler, bei der Commerzbank, bei großen Projekten mit dabei und konnte den Leuten erzählen, ja, wofür kann man die Blockchain denn einsetzen? Also die Blockchain, die Technologie, die hinter Bitcoin liegt. Und alle waren begeistert, weil der Bitcoin-Kurs gut lief. Danach lief der nicht mehr so gut und dann waren die Leute nicht mehr begeistert. Und ich habe schnell gemerkt, den Leuten geht es eigentlich immer nur doch nur um den Kurs. Auch das interessiert mich persönlich eh schon immer mit am meisten, beziehungsweise auch dieses Investitionsvehikel zu verstehen. Und da habe ich dann den Schwerpunkt gesetzt. Und dann habe ich aber auch gemerkt, ich will mehr Leuten das beibringen, als immer nur den gleichen 10 Leuten, die im Raum sitzen, mir Geld ins Gesicht schmeißen und sagen, mach mal, und jedes Mal die gleichen Fragen stellen. Ich habe dann gesagt, okay, da geht mehr. Ich habe Meetups angefangen zu organisieren. Die hießen dann, die waren immer montags, Crypto Monday. Und von da kam dann eins zum anderen. Ich will jetzt nicht alles erzählen. Bitcoin to go war dann die Endstation. Das ist jetzt mein eigenes Unternehmen und sehr erfolgreich.
Schöner Werdegang auf jeden Fall. Bei mir war es ein bisschen ähnlich. Ich hatte dann auch meine Bachelorarbeit über Bitcoin geschrieben und dann immer tiefer ins Thema rein. Irgendwann wird jetzt Echo angefangen, auch aus der Motivation daraus, über das Thema zu lernen im Prinzip. Und ja, dann irgendwie das Glück gehabt, auch beruflich mich damit befassen zu können. Auf jeden Fall, ja, ist ein schöner Beruf.
Also Real Talk auch. Es ist so ein Segen. Ich habe von meinem Studium, kann man immer drüber streiten, was lernt man eigentlich in einem Studium. Und man lernt super wichtige Grundlagen. Ich glaube, vor allem lernt man auch, sich selbst organisieren zu können. Aber diese Zeit in der Master- und Bachelorarbeit, wenn du ein cooles Thema hast, ist die beste Zeit, sich wirklich komplett auf einen Bereich zu fokussieren. Und das war für mich ein Segen. Ich war gezwungen, 6 Monate lang mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ja, weiß selber, dass man da viel, viel, viel lernen kann in der Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Ja, lass uns mal ein bisschen über den aktuellen Markt sprechen. Du hast ja auch ein paar YouTube-Videos gemacht in letzter Zeit zu den Themen. Das heißt, du bist auf jeden Fall drin. Werfen mal einen Blick zurück. 2025 war ein ziemlich enttäuschendes Jahr, unterm Strich, würde ich sagen, für den Markt. Also rote Jahreskerze, hätte eigentlich keiner mit gerechnet. Also am Anfang des Jahres sicherlich nicht. Und als Bitcoin einen Allzeithoch gemacht hat, sicherlich auch nicht. Jetzt ist es so gekommen, keiner hat es irgendwie erwartet. Ja, woran lag es denn aus deiner Sicht, dass 2025 dann doch enttäuschend war?
An der Person, die uns eigentlich auch vorab die größte Hoffnung wahrscheinlich gemacht hat, nämlich der erste Kryptopräsident in den USA in Form von Donald Trump. Ich glaube, der meistgenannte, der meistgehasste und auch gleichzeitig bekannteste Name der Welt. Und ja, in den Medien seit Amtsantritt letztes Jahr, ist jetzt genau fast ein Jahr her, ziemlich präsent. Und warum ist es ein Problem, wenn man doch eigentlich merkt, der hat doch echt Sachen in den Weg gebracht. Wir haben eine Bitcoin-Reserve, die zwar keine Zukäufer hat, aber wenn was beschlagnahmt wird, kommt mehr dazu. Man hat Sachen konkretisiert, Gesetze in Bewegung gebracht, die SEC hat eine Kehrtwende gemacht. Also ist eigentlich alles pro Krypto und USA will das Kryptoland Nummer 1 sein. Problem ist es noch nicht. Die Gesetzesgrundlagen sind noch nicht alle vollständig da. Und in der ganzen Zwischenzeit passiert in der Welt viel, viel anderes, was Trump mit ausgelöst hat. Und das sorgt wiederum für Unsicherheiten. Und Unsicherheiten sind dann für solche Assets wie Kryptoassets sehr schlecht. Warum? Es sind immer noch Risikoassets. Und jetzt haben wir die größte Krux. In den ganzen letzten, sagen wir mal, 2 Jahren hat sich immer mehr auch dieses Narrativ verschärft. Ich meine, in der Theorie, Bitcoin digitales Gold, das ist auch das Narrativ, was BlackRock verfolgt, was die Wall Street verfolgt, Tokenisierung, so viele tolle Sachen. Nur bringt uns das herzlich wenig, wenn wir noch nicht da sind. Und eine Geschichte, die ja nett anzuhören ist, aber eigentlich noch gar nichts bringt, weil sie noch nicht da komplett da ist, wo sie sein muss, ist dann für Investoren ganz leichtes eine ganz leichte Nummer zu sagen, ja gut, dann suchen wir uns eine bessere Geschichte. Die war AI, die war insgesamt der Aktienmarkt. Wir haben jetzt durch die Destabilisierung im geopolitischen Bereich natürlich auch Safe-Haven-Assets wie Gold und Silber, die nochmal ein paar Sondereffekte natürlich mit drin haben, dass sie super performen. Und warum sollte ich mir dann die Krücke Krypto antun? Und das hat die Jahresperformance dann gezeigt. Ist brutal auf Jahressicht. Alles ist im Plus, nur Krypto nicht. Aber am Ende in Doubt Zoom Out über die 2-3 Jahre sind wir immer noch im Outperformance-Bereich. Und ich glaube, das ist die wichtigste Erkenntnis, langfristig das Ganze zu betrachten, denn es dauert auch länger, als man denkt. Nur diese schönen wilden Zeiten nach dem Motto, du investierst in Krypto und dann wirst du reich und ganz schnell auch, die sind halt definitiv vorbei. Und ich glaube, das hat jetzt jeder Marktteilnehmer erkannt, weswegen auch das Interesse einfach nicht da ist.
Würdest du denn sagen, wir sind aktuell in einem Bullenmarkt oder in einem Bärenmarkt?
Wir sind dazwischen. Das Ding ist, oft versucht man natürlich Sachen schwarz oder weiß zu sehen. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich versuche in meinen Videos deswegen auch immer sehr breiten Scope zu machen. Nimm mir die Zeit, das zu erklären, damit man auch versteht. Es gibt nicht immer diese klare Richtung. Es wäre schön, wenn wir das hätten. Wenn wir jetzt beide sagen können, es ist ganz sicher Bärenmarkt. Ich meine, vielleicht sagst du das auch. Dann wäre es für uns viel leichter, eine Investmententscheidung zu treffen oder eine Portfolioentscheidung für die nächsten Monate, Jahre. Wir sind dazwischen, weil Bitcoin und Krypto halt ein bisschen mitlaufen. Wenn es schlecht läuft, laufen wir aber wesentlich schlechter weiter runter. Heißt, in der Summe verlieren wir. Und wir verlieren damit auch immer weiter neue Anleger, überhaupt Interesse in diesem ganzen Bereich. Also ich würde sagen, vom Interesse her sind wir definitiv in dem Bärenmarkt. Von der Stabilität her sind wir aber irgendwo dazwischen. Ich sage immer, so, wenn ich eine Zahl gefragt werde, $75.000 ist für mich so die Grenze, wo ich sagen würde, okay, ab hier wirklich Bärenmarkt. Es gibt aber noch ganz viele andere Indikatoren, die das auch zeigen. Auch zum Beispiel im Vergleich zum S&P 500, im Vergleich zum Gold, die Performance vom BTC. Also ich sage, wir sind bärisch, aber nicht in einem Bärenmarkt.
Ja, ist ja auch ganz interessant, wenn man sich das Sentiment anguckt. Das ist ja so brutal schwanken und das würde ja eigentlich deinen Punkt auch unterstreichen. Ich glaube, letzte Woche war Bitcoin irgendwie bei 94.000, teilweise ein bisschen höher. Da war dann der Fear and Greed Index irgendwie bei 40 oder so im grünen Bereich. Jetzt geht's eine Woche später, ist er irgendwie bei 15, 20 halbiert. Also es ist wirklich krass volatil, was das Marktsentiment angeht. Also ich kann mich auch nicht an eine Zeit erinnern, wo das so war und wo es eigentlich auch so unklar war, in welche Richtung es geht. Deswegen finde ich deine Analyse da auf jeden Fall ganz zutreffend.
Ja, ist auch eine unsichere Zeit. Also das ist genau das Problem. Unplanbarkeit ist Gift. Und wenn du dann ein Asset hast, was einfach weder in den Kinderschuhen steckt, noch erwachsen ist, ja, dann bist du irgendwo dazwischen. Und dann nimmt man halt lieber die Gewinner, die gut laufen. Und so ist es eigentlich im Markt immer. Heißt für mich aber auch, gerade wenn man schaut, wer hat überhaupt jetzt noch in Bitcoin und Krypto investiert oder wer stärkt dieses Thema weiter, es ist die institutionelle Richtung und die werden ja eine Idee langfristig haben. Und das ist auch meine langfristige Investmenthypothese, dass das weiter relevant ist. Und ich bin auch langfristig von Bitcoin überzeugt. Aber ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen von Prognosen, für das Jahr wird es extrem schwierig. Weil wir sehen selber, was Trump innerhalb von einer Woche eigentlich bewegen kann, in jede Richtung. Und der klare Verlierer ist dann die Krypto-Asset-Klasse aktuell. Und ich trenne hier wirklich auch nochmal Kryptos oder Altcoins von Bitcoin, weil beide auch ein anderes Narrativ verfolgen.
Das heißt, damit 2026 besser wird, was brauchen wir da? Mehr Stabilität, politische Stabilität, geopolitische Stabilität?
Ja, und eine klare Richtung. Also, wie du schon gerade gesagt hast, Bullen- oder Bärenmarkt, es wäre schön, wenn wir ein klares Zeichen kriegen. Ich bin der Meinung, dass wir eigentlich, dass es uns gut tun würde, wenn es wirklich einen starken Crash geben würde, weil wir dann auch mal irgendeine Überbewegung entdecken oder hätten. Es ist wesentlich leichter, in der Überbewegung eine Entscheidung zu treffen, als in so einem Känguru-Markt, wie der aktuell der Fall ist. Also ja, es braucht politische Stabilität. Werden wir die dieses Jahr bekommen? Ich glaube nicht. Mit Blick auf die geopolitischen Konflikte, mit Blick auf die Midterm-Elections in den USA, es wird noch viel passieren. Ich glaube aber, wenn das alles durch ist, dass wir dann zum Ende dieses Jahres, wenn auch, sagen wir mal, aus wirtschaftlicher Perspektive in den USA, aus Bubble-Thematik, was AI angeht, wenn das alles noch einigermaßen okay bleibt, kann es ein gutes Ende haben. Aber selbst wenn es ein böses Ende wäre, wäre es wenigstens eine klare Richtung und das würde uns wesentlich weiterhelfen für die nächsten Jahre.
Ein großes Thema in letzter Zeit war ja auch irgendwie der Vierjahreszyklus. Nachdem hättest du wahrscheinlich recht, dann wäre dieses Jahr eher ein Down-Year. Allerdings war letztes Jahr auch schon irgendwie eins, also so ganz passt es dann auch nicht mehr so ganz. Glaubst du daran, dass es diesen Halving-Zyklus, diesen Vierjahreszyklus bei Bitcoin noch gibt?
Daran merke ich auf jeden Fall, dass du nicht meine Videos schaust, solltest du nachholen. Ich bin ein absoluter Verfechter davon, dass dieser Vierjahreszyklus Humbug ist. Ich habe dafür schon so viel, um es mal so deutlich zu sagen, Scheiße gefressen, auch von meinen Followern oder auch von jetzt nicht mehr Followern. Weil, wenn wir nur auf die nackten Zahlen schauen, letztes Jahr, wir hatten im Oktober das Allzeithoch. Wir hatten wieder in dem Zeitkorridor, der auch die letzten Hochs markiert hatte, genau nach Plan, wie es auch die letzten 4 Jahre, also in diesen 4-Jahres-Zyklen lief. So, die haben so lange recht, die Leute, bis wir in den nächsten 2 Jahren kein neues Hoch sehen. Das ist jetzt entscheidend. Das heißt, die nächsten 2 Jahre könnten endgültig widerlegen, gibt es den 4-Jahres-Zyklus oder nicht. Mir ist es aber wirklich bums egal, was da jetzt an Kursbewegung stattfindet. Man muss hinter die Kulissen schauen. Was hat sich eigentlich massiv verändert? Der Geldfluss. Es gibt Geldinstrumente auf Bitcoin und Krypto, die es vorher gar nicht gab. Es gibt ein viel größeres Interesse. Es gibt ein viel solideres, einen viel solideren Boden, weswegen wir zum Beispiel auch Schwankungen nach unten nicht so krass sehen, was nicht heißt, dass wir nicht noch deutlich abstürzen können. Aber wir haben halt irgendwo auch dann die Limits nach unten, so wie auch nach oben. Von daher, der 4-Jahres-Zyklus ist tot. Der allein geldtechnisch, ja, der 4-Jahres-Zyklus basiert ja auf der Idee, dass Bitcoin, die Bitcoin-Belohnung für Miner sich halbiert. Alle 4 Jahre. Und das bedeutet ja Verknappung von Bitcoin. Verknappung bedeutet auch wieder hier Angebotsverknappung, gleiche Nachfrage, der Preis steigt. Der Effekt ist aber einfach geldtechnisch gesehen nicht mehr so stark. Der Effekt ist super wichtig, weil es die Begrenztheit von Bitcoin letztlich zeigt. Aber nur von dem Impuls und der Kaufkraft, die verloren geht oder halt wieder neu reingesteckt werden muss, es ist irrelevant. Also von daher, ich hatte das auch mal ausgerechnet, vor 3 Jahren ein Video gemacht, sehr viel Ärger bekommen dafür. Bis jetzt hatte ich noch Unrecht, weil der 4-Jahres-Zyklus ist noch intakt. Ich hoffe, es ändert sich, aber es ist mir auch egal, ob ich recht habe oder nicht.
Ja, ich bin da total bei dir. Also gerade dieses Argument mit der Disinflation bei Bitcoin, natürlich ist eine Halbierung von 50 BTC auf 25 BTC deutlich signifikanter für die Inflationsrate als von 6,25 auf 3,125. Und der Effekt wird ja immer weiter abnehmen. Also ich bin da absolut bei dir. Ich glaube da auch nicht dran, was ja möglicherweise auch eine eher positive Interpretation für 2026 zulässt. Aber schauen wir mal so ein bisschen auf, ja, du hast es ja schon angesprochen, Krisenzeiten. Das Narrativ von Bitcoin hat ein bisschen gelitten. Also der sichere Hafen, der es ja aus Sicht der Bitcoiner ist, ist es eigentlich de facto ja gar nicht, sondern vor allem Gold und aktuell auch Silber. Glaubst du denn, dass eines Tages in ferner Zukunft oder vielleicht auch gar nicht in so ferner Zukunft Bitcoin das sein kann, dieses digitale Gold, dieser sichere Hafen?
Also wenn ich daran nicht glauben würde, würde ich meinen YouTube-Kanal einstellen. Ich meine, zum Glauben kann ich aber auch in die Kirche gehen. Ich kann natürlich keine Fakten dafür nennen, dass es so sein wird. Am Ende treffen die Menschen die Entscheidung darüber, was mit Bitcoin passiert. Ich glaube, dass wir jetzt eine solide Basis haben. Das ist schon mal gut, wichtig und auch richtig. Aber wir sind noch nicht so weit. Ja? Und mit wir meine ich wirklich alle Menschen und nicht nur die in der Kryptobubble rumschwimmen, weil die glauben ja schon seit 6 Jahren, dass Bitcoin die Welt für immer verändert. Am Ende sind es nicht wir, die das alles bestimmen, sondern es sind alle Menschen, die entscheiden, wie sie Bitcoin akzeptieren. Und wenn wir mal sehen, wie lange es gedauert hat, bis Gold oder Silber meinetwegen auch noch als Safe Haven überhaupt gegolten haben, das hat ganz schön gedauert. Ich meine, ein ganzes Geldsystem wurde auf diesen Assets aufgebaut. Das ist bei Bitcoin nicht der Fall. Es gibt schon jetzt ein Geldsystem und es gibt noch nicht den Punkt, wo wir auf Bitcoin standardmäßig irgendwie Fiat-Geld rausknallen. Also wenn wir da sind, dann sage ich, ja, da haben wir es geschafft. Aber bis dahin ist es ein weiter Weg. Ich glaube, der wird gerade geebnet. Die Wall Street verfolgt dieses Narrativ. Und auch wenn man jetzt sieht, die Entwicklungen von Ländern, die anfangen, Bitcoin-Reserven aufzubauen, ob aktiv oder passiv in Form von Beschlagnahmung, sei jetzt erstmal dahingestellt, das sind die Signale, die fehlen. Ich hatte vor einem Jahr genau ein Prognosevideo gemacht, kann Bitcoin 1 Million erreichen? Das wäre eine Bedingung, die dafür erfüllt werden müsste. Nämlich wirklich, dass Länder aktiv zukaufen und wirklich jedem da draußen klar machen, Bitcoin ist keine Pommesbude, kein Darknet-Money und auch wirklich etwas, was hier bleibt. Und ich glaube, mit der weiterschreitenden Digitalisierung, gerade auch durch AI, da ist die Blockchain-Technologie und auch gerade die Möglichkeit, begrenzte Assets darzustellen, vor allem in Form von Bitcoin, enorm wichtig. Aber nichtsdestotrotz, wenn du jetzt Energie produzieren würdest, ja, wo willst du es gerade reinstecken? In Miner? Oder vielleicht in Datencenter für AI. Das machen im Moment AI. Und das wird aber auch wieder in eine andere Richtung laufen. Von daher kommt Zeit, kommt Rat. Ich glaube, der Safe Haven kann kommen. Aber dafür müssen erstmal wesentlich mehr Menschen davon auch überzeugt sein. Und das ist aktuell nicht der Fall. Ganz nüchtern betrachtet.
Es gibt ja, also vor allem, wenn man sich den Goldpreis anguckt, das ist ja schon irre. In den letztes Jahr irgendwie 60% Wachstum, dieses Jahr geht's weiter, steigt auch krass an. Ich habe vorhin gelesen, Goldman Sachs hat jetzt das Ziel für Gold auf 5.400 US-Dollar in diesem Jahr angehoben, was ungefähr das Doppelte ist wie Anfang 2025, was bei der Größe von dem Asset ja schon krass ist. Da gibt's jetzt viele, die sagen, boah, das ist eigentlich irgendwie ein Warnsignal für eine große Krise, für einen großen Crash. Siehst du das auch so oder denkst du, naja, okay, das sind halt irgendwie gerade der Markt spielt ein bisschen verrückt und das wird sich auch wieder normalisieren?
Also ich habe letztes Jahr schon, als sag ich mal, es angefangen hat, so ein bisschen mehr zu kriseln und Gold deutlich angezogen hat, hatte ich das immer schon als Warnsignal in meinen Videos mit drin. Einfach aufgrund der Vergangenheit, ja. Also wenn Safe Haven Asset stark gefragt ist, hat das einen Grund. Nämlich, dass man den anderen Asset-Klassen vielleicht nicht so traut. Und ich rede da wirklich auch von Anleihen. Anleihen, die letztlich auch Fiat absichern, wenn du so willst. Ja, also wenn Anleihen nicht gefragt sind eines Landes, ist das eigentlich auch kein Todesurteil, aber auf jeden Fall nicht so gut für die darunterliegende Währung. Und das Gleiche gilt dann auch für Aktien. Die hingegen wurden viel gefragt. Aber man merkt schon, die Leute trauen dem Braten nicht so ganz. Und die Leute, da sage ich wirklich auch alle, ja, das sind kleine Investoren, das sind aber auch größere. Und das Problem ist, glaube ich, dass seit 2-3 Jahren gefühlt jeder auf einen Crash wartet. Der kommt nicht. Du kannst in diesem Markt nicht richtig partizipieren. Du willst nicht all in gehen und dann sagst du, okay, dann gehe ich lieber in den sicheren Hafen und platziere da mal ein bisschen. Gold wirft zwar keine Prozente ab, aber nachdem sich dann die Prozente von Anleihen und Zinsprodukten nicht mehr so lohnen, ist das vielleicht eine Alternative. Und ein ganz klares Zeichen dafür, dass man definitiv den Ländern mit ihren Verschuldungen und eben auch den entsprechenden Fiat-Währungen nicht mehr ganz so traut. Trotzdem, und das ist ganz wichtig, das hatte ich heute dann auch im Video mit drin, ich bin nicht der Meinung, dass es jetzt schon, auch wenn ich es immer als Warnsignal mit auch genannt habe, dass es jetzt schon die super Alarmglocke schlechthin ist. Die Entwicklung, ja. Also wir haben eine ganz klare fast E-Funktion. Bei Silber sieht man es ja deutlich. Da sind auch mal so Sonderimpulse auch aus der Industrie. Aber man sieht, da ist jetzt auch viel Hype. Ja, also was ist wirklich nachhaltig davon? Und ich glaube, dass da nochmal sich mehr Klarheit zeigen wird, dass das auch nochmal Korrekturen geben wird. Aber die Warnung sollte man ernst nehmen. Wenn Gold und Silber steigen, in der Vergangenheit war das immer eine Warnung, ist es diesmal eine Warnung, nur dies nicht so laut wie sonst, weil einfach so viel Geld da ist. Ja, die Leute haben einfach das Geld und wissen nicht, wohin damit. Und dann sage ich mal im Zweifel lieber Gold als US-Dollar. Das ist zumindest mal gerade aktuell das Motto.
Du hattest ja auch schon die Veränderung der Marktstruktur angesprochen. Vor allem, also meiner Meinung nach kam das krass durch die Bitcoin-ETFs in Gang, dass sich der Bitcoin-Markt also wirklich geändert hat. Wir hatten ja 2017, 2021 nochmal so eine Hype-Phase, wo eigentlich das extrem Retail-driven war. Also der Privatanlegersektor hat dann den Hype ausgelöst, den Kurs gepumpt in Höhen, wo es nicht mehr nachhaltig war. Das haben wir jetzt letztes Jahr nicht gesehen. Du hast auch schon gesagt, ja, das liegt vielleicht auch daran, dass der Markt institutioneller geworden ist und diese Volatilität dadurch dämpft. Glaubst du denn daran, dass es sowas wie so einen krassen Crypto-Hype überhaupt nochmal geben kann? Oder hat sich das jetzt eh so ein bisschen gestreut? Du hast ja auch schon gesagt, durch AI-Themen ist auch irgendwie sexy geworden und läuft Krypto vielleicht so ein bisschen den Rang ab?
Ja, definitiv. Also wir hatten bei Krypto einen Technologiezyklus. Ja? Also was passiert mit der neuen Technologie? Man fragt sich erstmal, was ist es wert? Ich glaube, das extremste Beispiel haben wir in der Internetblase gesehen. Also mit der wirklich weltweiten Ausrollung des größten Kommunikationsprotokolls. Jetzt haben wir die nächste Evolutionsstufe. Das ist dann zum Teil Blockchain-Technologie. Das ist aber vor allem auch künstliche Intelligenz, die jetzt darauf ausgerollt wird. Und wenn man sich Krypto anschaut, dann hatten wir schon diese ganz heiße Phase, in der man sich die Frage gestellt hat, hat das überhaupt eine Zukunft? Die Frage würde ich jetzt schon mal mit Ja beantworten. Der Preis oder auch die Entwicklung des Gesamtmarkts, die Daseinsberechtigung in Form von Würdigungen, nämlich regulatorisch, Wall Street, wer auch immer, es wird da bleiben. Ja? Bitcoin und die Blockchain-Technologie ist here to stay. So, soweit sind wir. Und dann kommen wir an den Punkt, wo man merkt, jetzt ist die Story aber dann gar nicht mehr so spannend, weil was kann denn da jetzt eigentlich noch alles kommen? Das, was jetzt kommt, ist eben diese Technologie weiter zu nutzen, bedeutet aber nicht, dass man unbedingt stark davon auch als Anleger partizipieren kann. Und dann ist es eben auch so, dann widmet man sich dem nächsten Thema und das ist AI, sehr rasant, sehr intensiv. Und auch da wird es irgendwann diesen Punkt geben, wo man merkt, ja, jetzt ist die Luft raus, jetzt müssen wir uns mal der Realität befassen. Ich glaube auch nicht, dass wir einen krassen Mega-Bubble erleben, wie es die Dotcom-Bubble war, weil es einfach mit AI ein ganz anderer Paradigmenwechsel ist. So ein bisschen eher Vergleich zur Industrialisierung. Aber um wieder auf Krypto zurückzukommen, es wird meiner Meinung nach nicht mehr so eine Hype-Phase geben. Weil dafür ist einfach auch das Ganze, die Asset-Klasse, zu bekannt, zu gestanden. Und das glaube ich auch gut für uns, denn dann kann man auch über die Jahre ein langfristiges Wachstum aufbauen. Ich glaube, wo man die Lektion noch lernen muss, ist im Altcoin-Markt, im Altcoin-Bereich. Da hat man immer wieder das Gefühl, ey, das ist eine coole Story, da kann man was machen. Das wird es, glaube ich, auch immer geben. Nur es ist eben nicht so, wie du sagst, 2017, 21, wo jeder Dulli, sage ich mal, hingehen kann, Augen zu und der kauft irgendeine Kryptowährung und wird damit reich. Das passiert halt nicht mehr, weil es zu viele Leute gibt, die auch nicht mehr daran glauben, dass man damit dann noch reich werden kann. Und wenn es die nicht gibt, dann kann man damit nicht reich werden. Das heißt, Hypes sind da nicht mehr da. Die Zyklen sind sehr viel kürzer im Altcoin-Bereich. Diese klassischen Altcoin-Seasons wird es in der starken Form nicht mehr geben. Das hat schon die letzten 2 Jahre gezeigt. Es gibt aber definitiv auch Chancen. Wenn man halt die Birne einschaltet, aktiv ist und sich auch selber eingesteht, ich bin aktiver Trader, ich beschäftige mich aktiv tagtäglich mit diesem Markt, dann kann ich mit Altcoins vielleicht auch was reißen. Das können die meisten nicht, auch wenn sie sich das wünschen. Und denen rate ich allen nur passiv Bitcoin, vielleicht noch ein bisschen ETH, meinetwegen noch was anderes, wenn unbedingt sein muss. Und dann lässt man es einfach parallel zu einem gut diversifizierten Aktienportfolio laufen, also Aktien und ETFs.
Das klingt sehr vernünftig. Das würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Ich frage mich halt für uns als Content-Creator,
Horror.
Wird's nicht leichter dadurch.
Horror. Ich sehe es doch an den Zahlen, weißt du. Jetzt haben wir gerade die Phase, guck mal. Heute vor 2 Jahren, erzähl mir bitte bei Bitcoin 90.000 in dem Marktumfeld, was angespannt ist, okay, aber insgesamt übergeordnet schon noch positiv nach oben gerichtet, Bitcoin und Krypto halt nicht. Das Interesse ist so niedrig wie noch nie. Und gut, dann lass es wieder ein bisschen steigen, das Interesse kommt zurück, aber diese Hypes nicht mehr zu haben, das ist so das, was Krypto auch ausmacht oder ausgemacht hat. Es gibt es noch im tiefen Kreis, aber in diesem großen Ganzen nicht mehr. Also ja, die Content Creator haben es schwer in dieser Welt, aber so wie ich auch immer gesagt habe, Vermögensaufbau ist ein Marathon. Genau das Gleiche gilt auch für meinen Inhalt. Und ich habe auch von Anfang an gesagt, baut euch ein vernünftiges Portfolio, diversifiziert, macht ein bisschen was rein, macht es euch entsprechend und genießt die Zeit, in der ihr mit Bitcoin und Krypto diese Outperformances schafft. Die werden immer wieder mal da sein, aber glaubt nicht, dass sie immer laufen. So ist es halt nicht. So funktioniert der Finanzmarkt nicht. Man widmet sich dem nächsten Thema und das ist auch okay. Heißt nicht, dass wir verschwinden.
Lass uns nochmal kurz auf den Markt zu sprechen kommen. Wir hatten in den letzten Tagen viel über den Clarity Act gesprochen, also den Regulierungsrahmen in den USA, des Kryptosektors. Ich weiß jetzt nicht, ob der Vergleich zu MiCA hängt, aber sagen wir mal so, US-Regulierungsrahmen für Kryptowährungen, auf der die Industrie auf jeden Fall große Stücke hält, bis es dann so ein bisschen geplatzt ist oder zumindest vertagt ist, weil Coinbase nicht mehr ganz einverstanden war. Wie problematisch, denkst du, war das, dass es jetzt vertagt wurde oder was hältst du allgemein von diesem Clarity Act?
Also ich hatte eingangs schon mal gesagt, dass es überhaupt die regulatorische Erkennung gibt vom Bitcoin, Krypto und dem ganzen Sektor, dass man da wirklich einen regulatorischen Rahmen schaffen will, ist ein ganz, ganz großer Erfolg, auch für die Asset-Klasse selbst. Und dass das nicht mal eben so gemacht ist, ist, glaube ich, dann offensichtlich, wenn man sieht, wann es zuletzt sowas gab. Wenn man mal in den USA zurückschaut, wann gab es das überhaupt, eine neue Asset-Klasse, sowas Neues zu definieren, ist nicht leicht. Wenn man dann immer auch wieder in Wahlkämpfen steckt und gerade in einem Zwei-Parteien-System immer auch zwischen Konflikten. Also da alle an einen Tisch zu bekommen, dass die sich auch noch einig sind, sehr schwer. Dass Coinbase da jetzt dann zwischengegrätscht ist, ist, glaube ich, sag mal, in der Sache richtig. Die werden auch mehr wissen als ich. Ich habe jetzt nicht den ganzen Act mir durchgelesen und mir geguckt, ey, das gefällt mir aber nicht, geht mich nichts an. Das müssen die ja entscheiden. Ich glaube, es war gut, dass das jetzt vertagt wird, denn gut Ding will Weile haben. Hier bin ich dann wieder bei dem Geduldsthema. Wir würden uns alle wünschen, dass jetzt der regulatorische Rahmen kommt, die Leute in Massen reinströmen und der Bitcoin-Kurs auf 500.000 knallt. Ja, so ist es leider nicht, so funktioniert es nicht. Ich glaube, dieser ganze Clarity Act und regulatorische Rahmen, ich glaube, dass er auch noch viel länger dauert, als die meisten denken und vielleicht sogar auch die Amtszeit von Trump noch übersteigt. Also je nachdem, ob er die Amtszeit auch durchziehen kann. Schauen wir mal, was wird. Ich glaube, das wird noch länger dauern, weil was wir jetzt haben, den Status, ist ja erst nochmal Neuverhandlungen. Jetzt guckt man, dass das auch passt. Alle sollen ja auch da erstmal happy sein. Dann gibt es wieder Anhörungen, nochmal Diskussion darüber. Und dann wird es überhaupt erst zu einer Wahl gestellt, dass es ein Gesetz werden kann und ausgerollt wird. Und da sind noch ganz viele Instanzen mit involviert. Und wenn wir mal nach Deutschland gucken, ein Land mit nochmal weniger Einwohnern, aber auch hoher Komplexität bei Entscheidungsfindung, das dauert halt. Ja? Und deswegen, es ist meiner Meinung nach völlig egal, ob das jetzt heute oder morgen sich verschiebt, ob wir in 3 Monaten nochmal drüber sprechen. Das Wichtigste ist, dass es in den nächsten 3 Jahren, 4 Jahren passiert. Weil das ist, glaube ich, auch die heiße Phase, wo auch das Thema Schuldendynamik jetzt auf Landesebene, also auf Nationenebene, immer heißer, immer wichtiger, immer intensiver wird. Und da ist es wichtig, auch einen kompletten regulatorischen Rahmen zu schaffen, dass auch Krypto da einfach nochmal mehr in den Fokus aller Anleger gerät. Dass das vielleicht eben gerade in Form von Bitcoin auch eine interessante Möglichkeit sein könnte. Hashtag Safe Haven in 4 Jahren hoffentlich. Schauen wir mal.
Ich komme darauf zurück. Ja. Schauen wir mal. Aber bleiben wir nochmal kurz in diesem Jahr. Du hast ja auch ein Prognosevideo gemacht und da so ein paar Prognoseansätze von bekannten Gesichtern aus der Kryptoszene ja vorgestellt, sagen wir es mal so. Unter anderem Tom Lee, der von 200 bis 250.000 Investor in diesem Jahr
spricht. Hör mal auf mit Tom Lee. Spricht. Ich kann nicht mehr.
Ich höre raus, dass du das nicht realistisch hältst.
Ey, ich habe heute wieder gelesen, er hat erzählt, jetzt 31. Januar, das sind 9 Tagen, Bitcoin bei 180.000, ich könnte heulen.
Stark.
Also ich muss auch mittlerweile sagen, ich weiß auch schon gar nicht mehr, was stimmt. Manche Sachen sind auch aus dem Zusammenhang gerissen, muss man sagen. Also was die Leute berichten und was er wirklich sagt, das ist immer nochmal ein zweischneidiges Ding. Aber er ist oft im Fernsehen, er kauft immer weiter ETH mit Bitmain. Das ist für mich so der verrückte Professor aktuell. Ja, du hast den Michael Saylor als Bitcoin-Pendant, der so knallhart: Bitcoin ist die Zukunft, Bitcoin wird 10 Millionen erreichen, Fiat Devaluation, bla bla bla, alles gut. So, das ist der. Und dann haben wir den verrückten Professor, der Ethereum vertritt, in Anführungsstrichen. Schwierig, weil der hat so wilde Prognosen. Ich hatte das extra im Video aufgenommen, weil die Leute immer eine Zahl wollen. Ja? Keiner kennt erstmal die Zukunft, das ist ja ganz klar. Und keiner kann in diesem Umfeld ansatzweise überhaupt die Zukunft sehen, weil wer hätte gedacht, dass diese ganze Grönland-Story passiert. Er hatte auch erstmal keiner auf dem Schirm, außer Trump selbst. Also von daher, Prognosen sind sehr schwierig. Genießt die alle da draußen mit Vorsicht. Ich gucke da eher aufs Long-Term-Game. Ich hatte das Jahr davor extra deswegen eine langfristige Prognose gemacht, 2030 bis 35. Kann Bitcoin 1 Million erreichen? Und da glaube ich schon, dass das möglich ist. Aber dafür muss eben der Clarity Act existieren, Zukäufe passieren von Ländern, all das, was noch Jahre Zeit braucht und auch hoffentlich passiert. Wenn nicht, wird Bitcoin zwar nicht verschwinden, aber wenn nicht, wird Bitcoin halt auch nicht ansatzweise in den Sphären von Gold oder Silber weiter sich bewegen können.
Mhm.
Also aber ich halte nichts von der Prognose.
Okay.
Muss kurz zu machen.
Ich schon gedacht. Wenn du sagst, Bitcoin 2030, 2035 bei 1 Million ist realistisch, würde ich auch sagen, ja, gehe ich mit. Ist möglich, genau. Aber ist es bei Bitcoin nicht sowieso irgendwie so eine Art binäres Ergebnis? Irgendwie habe ich, wenn ich über Bitcoin nachdenke, über die Zukunft immer dieses binäre Ergebnis im Kopf. Also entweder es klappt und es wird tatsächlich dieses digitale Gold, dieses Safe Haven Asset, oder halt nicht. Und dann wird es aber auch keine Daseinsberechtigung haben, oder?
Das ist wirklich ein ganz, ganz gutes Thema. Ich habe vorhin ja noch gesagt, die Wahrheit liegt in der Mitte. Hier ist tatsächlich schon eher so eine Entscheidung, ja oder nein. Ich glaube nicht, wenn die Entscheidung nein wäre, ja, Annahme, USA machen weiter Beschlagnahmung, behalten ihre BTC, ein paar Unternehmen kaufen, gibt halt ein paar Hodler, Institutionelle glauben auch dran und so, ist ja alles ganz schön und gut. Wenn aber der Normalo da draußen nicht in den Laden rennt oder halt wirklich auf eine Kryptobörse geht und Bitcoin kauft in Panik, so wie jetzt mit Gold oder so, dann werden wir diesen Status nicht erreichen und dann wird Bitcoin meiner Meinung nach mit dem Markt mitfließen, es wird nicht verschwinden. Das ist ganz wichtig. Ich glaube nicht, dass es dann verschwinden wird. Nur das Wachstum ist deutlich, deutlich reduziert. Und dann kann es gut sein, dass wir 10, 20 Jahre von Bitcoin einfach gar nicht so richtig hören. Und dann ein Zeitpunkt kommt, weil wir nur noch von Robotern beherrscht werden, wo Bitcoin auf einmal total relevant wieder wird. Also ja, du hast schon recht, ist ja oder nein. Aber bei einem Nein würde Bitcoin nicht verschwinden. Das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis. Weil warum? Muss ja auch nicht. Ne? Ich meine, selbst bei $1 könnte man Bitcoin als Zahlungssystem nutzen. Ist die Frage, ob wir es wollen, können wir darüber diskutieren. Ich glaube aber halt eher tendenziell, dass es in die Ja-Richtung geht. Aber wann und wie? Let's see.
Ja, es ist halt im Prinzip so designed irgendwie, einfach ein verdammt gutes Asset zu sein. Und der Vergleich zu Gold liegt natürlich nahe, allein qua Design irgendwie. Ne? Aber jetzt, wenn man sich, das ist halt so eine Diskrepanz, wenn man sich jetzt Bitcoin anguckt, dann muss man sagen, dann muss man es irgendwie in die Hochrisiko-Asset-Schiene eigentlich einordnen, weil das ist eigentlich das, was sofort abverkauft wird und hochvolatil ist. Und auch gestern bei dieser, wir nehmen jetzt am 22. Januar auf, zur Erinnerung, Trump wird Grönland doch nicht überfallen, sondern sie haben sich irgendwie anders geeinigt. Dann bei der Rede ging der Kurs extrem runter, dann wieder irgendwie hoch und zum 100. Mal über die 90.000. Also es ist ja aktuell, das haben wir jetzt, hast du ja auch schon gesagt, einfach ein Risikoasset.
Ja, aber man muss auch ein bisschen gucken. Ich hatte gerade auch gesagt, es ist eigentlich weder noch, es ist kein Safe Haven und kein Risikoasset. Und das ist eigentlich das Allerschlimmste. Dass wir sind gerade in der schlimmsten Situation, weil wir nichts von beiden sind. Das Risiko bei einem Risikoasset lohnt sich wenigstens, wenn es mal läuft, dann ziehen Risikoassets auch an. So, passiert ja gar nicht. Wir sind einfach der Loser von den Losern. Wie der Blick aufs letzte Jahr, also wirklich isoliert betrachtet, das letzte Jahr 2025, schlechteste Performance im Vergleich zu allen Assets, die eigentlich gestiegen sind. Jetzt mal Einzelaktien mal rausstreichen. Ja, ist ja klar, dass wenn ein Unternehmen pleite geht, dass die Aktie scheiße läuft. Aber im Großen und Ganzen alles positiv. Und das ist das Schlimme. Wir sind gerade in diesem dunklen Bereich, wenn man sich das mal auf Universumsbasis vorstellt, wir sind in der Milchstraße und es gibt noch das andere Universum und dazwischen ist halt schwarz. Da sind wir gerade. Und das ist halt irgendwie richtig unangenehm. Das Schöne ist aber, wenn man durch das Schwarze dann durchkommt, kommt das nächste Universum, das ist noch größer als das jetzige und bietet dann auch wieder Möglichkeiten. Also das ist eigentlich so das Schlimme. Wir sind irgendwo im Nirgendwo und der Markt lässt uns das auch brutal spüren. Also nämlich auch nicht so, dass er maximal abverkauft, weil wenn wir jetzt schon Max Risk Asset wären, dann wären wir viel brutaler schon abgestraft worden. Ist es ja scheinbar auch nicht. Also es ist halt nichts. Siehst ja auch am Interesse, siehst ja an den Orderbüchern, kaum Handel, kaum was da. Es ist gerade einfach wie so eine Schockstarre. Man guckt sich an, was passiert und ich glaube, so sollte man es als Investor auch gerade betrachten. Man sollte sich anschauen, was passiert, seine Investmenthypothese natürlich hinterfragen, wenn man es muss. Aber für mich ändert sich an der Hypothese nichts. Und der ganze Lärm, den wir gerade um uns herum erleben, ist Lärm, der Chancen bietet, aber den Blick jetzt nicht unbedingt schwammiger werden lassen sollte.
Zum Ende hin nochmal ein bisschen abseits von Bitcoin. Also Crypto Monday, Bitcoin to go ist ja auch, also nicht nur Bitcoin. Wir haben jetzt über Bitcoin gesprochen. Welche anderen Trends siehst du denn am Kryptomarkt dieses Jahr? Also letztes Jahr würde ich sagen, waren es irgendwie Stablecoins, vielleicht Tokenisierung war so ein Thema. Ist halt, ja, kann man jetzt kein Geld mit verdienen, aber es sind auf jeden Fall schon Themen, die krass gewachsen sind. Was siehst du da für dieses Jahr?
Ich sehe vieles. Das ist schon mal gut. Ich sehe viele Trends, ich sehe viele Themen, die sich weiterentwickeln. Tokenisierung ist das nur eins Thema, ja. Ich glaube, was aber dann viele missverstehen ist, oh geil, Tokenisierung, ja, das machen jetzt alle. Guck mal, tokenisierte Aktien, kann man es überholen, wird immer mehr. JP Morgan will das, die Wall Street will das, alle wollen's. Ja gut, gibt aber noch kein Clarity Act. Scheiße, also dauert noch ein bisschen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, dauert halt noch ein bisschen. Und nur, weil etwas auch genutzt wird, heißt nicht, dass es auch als Investition geeignet ist. Problem ist, und das haben die alten Kryptoinvestoren vielleicht jetzt verstanden, die neu dazu gekommen sind jetzt im letzten Jahr in der Hoffnung, ja, Vierjahreszyklus, jetzt machen wir richtig Kasse, die werden gemerkt haben, ja, scheiße, funktioniert halt gar nicht, weil diese Geschichten kein Geld mehr bringen. Die Leute checken immer mehr, also die Neulinge nicht, aber die sind halt nicht mehr in so einer Überzahl wie früher. Die merken einfach, okay, ich hole halt irgendeinen Token, was ist das eigentlich? Ja, der ist doch, was ist der? Die meisten Token haben überhaupt nichts, außer Angebot und Nachfrage. Und das ist halt schlecht. Wenn du dann in einer schlecht designten Token-Ökonomie, das habe ich übrigens auch als Schwerpunkt gemacht und auch mal dann in Frankfurt an der Uni Kurse gemacht. Das ist das, woran die Asset-Klasse oder dieser Asset-Bereich Altcoins oft scheitert. Ja? Du hast kein Design, was es überhaupt ermöglicht, langfristig erfolgreich als Investition zu funktionieren. Weißt du, wofür die nur funktionieren? Für diejenigen, die rausbringen. Natürlich, das jetzt leicht gesagt, die machen Kohle, weil die bringen die raus, sammeln Geld ein, fertig. Der Game Changer ist eigentlich, die machen mit dem Geld natürlich etwas, viele Projekte gibt es ja noch, die machen auch was, die werden erfolgreich, Chainlink ist ein Beispiel, die werden die Welt verändern. Das ist wichtig für die Tokenisierung. Aber dem Kurs des Coins ist es egal, weil die haben das Geld genommen, das Protokoll entwickelt und am Ende machen die vielleicht einen Börsengang, dann gibt es wirklich Anteile am Unternehmen und dann ist das ein ganz anderes Spiel. Und ich glaube, das verstehen die Leute immer mehr, dass wenn du eigentlich nichts hast außer diesen Token, dass du darauf angewiesen bist, auf die Gnade des Marktes, dass die Nachfrage größer ist als das Angebot. Und da reicht's auch nicht, wenn du Staking machst oder sonst irgendwelche Mechanismen, die kurzzeitig irgendwie das Angebot verknappen. Also ein sehr komplexes Thema. Ich habe jetzt leider zu weit ausgeholt. Wir wollten eigentlich über Trends reden. Es wird viele Trends geben. Investitionstechnisch werden die sich aber nur für einen Zeitraum immer von 1 bis 3 Monaten eignen. Genauso war es mit den Privacy Coins, die aus dem Nichts kamen. Es wird AI wieder sicherlich nochmal ein Thema werden, davon bin ich überzeugt. Aber wer da glaubt, jetzt sich AI-Coins zu kaufen und in einem Jahr dann steuerfrei Kasse zu machen in Deutschland, das wird nicht funktionieren.
Ja, das war es tatsächlich auch schon. Und bevor wir zum Ende kommen, nochmal liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt uns bei YouTube zuschauen, gerne ein Like da lassen, Kanal abonnieren. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Und ja, lieber Mirko, vielen Dank, dass du aus deiner Bitcoin-to-go-Galaxie rübergeflogen bist in deinem kleinen Raumschiff und uns Aufschluss gegeben hast mit der aktuellen Marktlage. Und wir hoffen natürlich bald, dass wir diese elendigen 90.000 mal hinter uns lassen können.
Das wäre gut für uns alle. Deswegen gerne mit Likes Interaktion unterstützen. Das ist für YouTuber Gold wert. Und die den Podcast mithören, einfach mal sagen, ist ein cooler Podcast, hört mal häufiger hin. Ist gut. Danke dir auf jeden Fall.
Danke dir auch, Mirko. Bis dann. Ciao, ciao.